Gastronomie in Basel, das Leben als Koch und gehobene Küche mit Wildfleisch. Um die und noch viele andere Themen geht es heute im Feierabendbier. Das Gast ist der Chris Hartmann, Küchenchef der Taverne Johann am St. Johanns Ring, wo das Jahr ihres 5. Jubiläum feiert. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, merci für die Einladung. Schön, dass wir da sind.
Sehr gern. Mein Name ist Luca Thoma und der Feierabendbier-Podcast wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Chris, fangen wir gerade an mit dem Thema Wild. Du bist ja bekannt für deine Küche mit Wildfleisch. Viele Leute kommen extra zu euch zum Wildschwein oder Reh zu essen. Und wenn ich an mich hineinschaue, ist es fast immer Full House. Warum ist die Wildküche von dir so beliebt?
Grosses, ich glaube, sehr, sehr grosses Thema. Ich glaube, wir könnten den Podcast von 1,5 Stunden füllen. Ich glaube, sehr bekannt und sehr beliebt ist, weil wir es einfach als eines der wenigen Restaurants das ganze Jahr anbieten. Es wird das ganze Jahr wild geschossen, ausser halt Schonzeiten von den jeweiligen Tieren. Aber sonst wird geschossen, das Tier muss auch verwertet werden. Heisst, entweder man verwertet es direkt oder, wie sagen wir mal, 90% der Fälle kommt es einfach in den Tiefkühler und wird dann in der Herbstsaison, dann, wenn die Leute das Gefühl haben, man muss wild essen, dann kriegst du vielleicht auch Sommerwild. Oder Sommerwild, das geschossen worden ist, kriegst du dann im Herbst.
Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Also das ist eigentlich nicht nur Jagdsaison, das ist eben dann, wenn wir ins Restaurant gehen und die Wildkarten aufgefahren wird. Aber das heisst, das ist eigentlich das ganze Jahr fast die Jagdsaison.
Genau, also wir probieren wirklich die Leute ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Man soll doch das ganze Jahr probieren, Wildfleisch zu essen, weil, sagen wir, ab dem 1. Mai werden im, sagen wir, jetzt Baselbiet, die ganze Schweiz ist ein bisschen unterschiedlich, da ist die Jagd auch so ein bisschen Fleckenteppich in der Schweiz. Ab dem 1. Mai werden hier die Rehböcke geschossen. Heisst, es gibt spätestens ab dem 5. 6. Mai gibt es Rehwildfleisch zum Konsumieren, eigentlich in den Restaurant, wenn sie es anbieten wollen oder wenn sie die Leute haben. Wir machen es und es kommt toll an und wir können so halt auch die ganzen Tiere brauchen.
Jetzt ist so, die Leute, die zu dir kommen, die haben die meisten natürlich sehr gern Wild. Es ist aber trotzdem noch so, viele Menschen sind, wenn man sagt, ja, es gibt Wild, da gibt es auch viele Leute, die irgendwie Hemmungen haben, sagen, ja, der eigene Geschmack gefällt mir nicht so. Was sagst du diesen Leuten? Ist es Geschmackssache oder kommt es darauf an, wie man es zubereitet?
Ich habe das Gefühl, es kommt schon zum grossen Teil darauf an, wie man es dort verarbeitet. Klar, es gibt Zeiten, wo man in einer Brumpfzeit musst du nicht unbedingt Hirsch oder Reh essen und sagst, okay, komm, dann lass es lieber sein. Der Eigengeschmack, ich glaube, viel verändert sich durch die Lagerung, durch wie es gelagert wird, wie es geschossen worden ist, wie Transportwege sind. Ich kann es halt auf dem direktesten Weg, also die Jäger fahren von der Jagd mit dem Tier frisch zu mir ins Restaurant. Ich kann es bei mir in einem Wildkühler kann ich's lagern, reifen, zerwirksen oder zerlegs und kann so Knochen auch wieder auskochen, wo ich dann das Fleisch oder sagen wir das Ragout oder was auch immer, das ich dann mache, in dem Fond von diesen Knochen kann kochen. Und durch das habe ich so einen starken Geschmack, einen starken Eigengeschmack, wo das Wildige oft überdönt. Und oft, wenn die Leute sagen, es wildert, wildert, ist dann oft so ein bisschen das Beizte, das Eingelegte im Rot, wie Wacholder, Lorbeer. Und das mache ich halt selten bis nie. Ich lasse dir den Eigengeschmack oder du ihn noch verstärken mit dem Fond von den Knochen, die ich auskochen kann. Genau. Und das ist halt möglich, weil ich die ganzen Tiere nehme.
Ja, Jetzt Leute, die zu dir kommen, die eben, oder die bewusst zu dir kommen zum Wildessen, sind das Leute, die das schon ihr Leben lang gern gehabt haben, oder das also ein bisschen wo das vielleicht schon als Kind irgendwie gegessen haben, probiert haben, oder sind es auch Menschen, die sich vielleicht so Gedanken über ihren Fleischkonsum machen, über Massentierhaltung, also vielleicht auch ein bisschen aus nachhaltigeren Gründen kommen, wie nimmst du das wahr?
Beides, wirklich, es hat sich auch ein bisschen rauskristallisiert. Wir haben wirklich Leute, die sagen, prinzipiell kein Fleisch, aber bei mir essen sie Fleisch, weil bei mir haben sie, also gerade Wildfleisch kann ich bis zum letzten Moment, die Nachverfolgbarkeit ist bei mir einfach bis zum Jäger. Die Jäger, ich kenne von jedem Tier, kenne ich die Story, wie der Jäger das Tier angesprochen hat, wie es auf der Weide war oder wie es im Wald war, geschossen wurde, wie es geborgen wurde, wie es zu mir gekommen ist, und es ist einfach, das ist eine sehr, sehr neue Geschichte, auch wo wir unseren Gästen auch erzählen. Auch gerade unser Service weiss immer Bescheid, das Tier oder das Stück Fleisch ist von dem und dem Tier, das dann da geschossen hat, dort und dort, dann und dann. Und das ist unseren Gästen extrem viel wert, das ist, sie schätzen es sehr. Und ja, ich schätze es wirklich sehr.
Mhm. Und wenn du selber sagst, der Bezug zum Tier ist wichtig, also ist das für dich dann selber, ist das auch eine Art eine Beziehung oder ein Bezug zu dem Fleisch, wo du servierst?
Extrem. Also gerade beim Kochen merke ich, wir arbeiten sonst alles Fleisch, wenn ich nicht von der Jagd bekomme, arbeiten mit dem Jensen zusammen. Jensen ist für mich sehr, sehr... einen tollen, nachhaltigen Metzger, wo ich sehr dahinter stehe. Aber es ist trotzdem für mich anders, wenn ich sage, ich brate ein Stück Fleisch, das ich von der Jagd habe, oder das ich jetzt, sag mal, vom Resu, wo vorgestern die Sau gebracht hat, serviere ich morgen das Tier und brate es viele. Ist für mich ganz anders, als wenn ich jetzt einfach ein Stück viele vom Jensen bestellen würde. Das Brot, ich spüre nicht, ich fühle nicht, ich habe keine Emotionen mit dem Brot. Aber wenn ich weiss, ich habe das Tier entgegengenommen, ich habe es selber ausgelöst, Brot, dann, das ist ganz etwas anderes, ist für mich viel, viel mehr wert. Oder viel mehr dahinter steht. Und sonst ist es ja, so ein bisschen emotionsloses Stück Fleisch in die Pfanne tun oder auf den Grill tun. Was toll ist, es kann super Qualität sein. Und genauso gutes, nachhaltiges Fleisch, aber für mich ist das Wildfleisch einfach immer noch so auf dem höchsten oder top auf der top, weil einfach das, du musst nichts machen zum die Tier wachsen lassen. Die nähren sich selber vom Wald, die nähren sich von dem, was sie wollen, was sie bekommen, was auch sie sagen wollen, was es gibt, was sie im Wald hat. Gibt's, ist es ein gutes Jahr, sind Zäu auch sind mehr Fett, und da weisst du, okay, sie sind schön mit Mais, da ist richtig etwas dran. Dann gibt es Jahre, wo du merkst, eigentlich ein mageres Jahr gewesen, vom Essungsangebot her. Und ja, und gerade die Rehe, wenn wir es von der Rehe haben, die essen einfach wirklich nur das, was sie wollen. Das sind so, Jagdkollegen haben mal gesagt, das sind so die Feinschmecker vom Wald. Die picken da etwas, und alles, was sie nicht gerne, das lassen sie einfach sein. Hm.
Aber das heisst, du schmeckst einen Anteil durch die Tiere, die du zubereitest. Also gerade du die Wildtiere schmeckst auch so ein bisschen die Natur und die Umwelt, die sich dann bewegt haben. Und weißt du, was für eine Saison es war, sozusagen?
Ich habe das Gefühl, es kann aber auch gut einfach emotional sein. aber ich habe das Gefühl, du schmeckst jetzt vielleicht ein bisschen nussig, so ein bisschen richtig eich, wenn du ein gutes Stück Wildsaufleisch hast. Aber es ist gut auch möglich, dass es einfach emotional ist. Mm. Ich sage, ja.
Wenn man sich so, also ich habe zur Vorbereitung auch ein paar Porträts und Artikel über dich gelesen, und da merkt man eben, dass der Bezug zum Tier dir extrem wichtig ist. Es ist auch so, dass du schon also beim Jagen dabei gewesen bist, du bist auch schon an Schlachtiger dabei gewesen, hast Tier beim Sterben zugeschaut. Also hast du das aktiv gesucht, hast du das aktiv auch wollen sehen, dort dabei sein?
Definitiv. Das ist auch der Grund, dass ich jetzt gerade an der Jagdausbildung bin. Wo ich im besten Fall nächsten März 2025 abschließen kann. Es ist viel begleiten, es ist viel das Tier bis zum Tod begleiten. Und so habe ich es auch, wenn eben gerade Schonzeiten sind, sind wir schon mitgegangen auf Bauernhöfe, wo, wirklich, wo wir gesagt haben, wir nehmen ein ganzes Galloway rein, zum Beispiel vom Hof Barek. Wir gesagt haben, wir wollen das Tier von dieser Weide bis zu der Schlachtung begleiten. Bis es dann, bis ich es dann eine Woche später nach dem Abhängen zu uns ins Restaurant bin, holen. Und bis halt dann am Schluss das Stückchen Fleisch oder das Stückchen Ragu oder was auch immer auf dem Teller vom Gast. Hm. Bedeutet extrem viel, finde ich, soll jeder mal, der das möchte oder so bewusst Fleisch möchte essen, soll das mal probieren mitzuerleben. Ich glaube, die Metzgereien, die man hier in der Region hat, die verstecken nichts. Und ich finde es wichtig, dass man das mal sieht, weil früher hat man das auch gesehen und heute wird ganz viel versteckt. Darum ist es spannend, als wir das Restaurant aufgemacht haben, ist, ich weiss den Namen leider nicht mehr, aber der Herr von Sissach, der ein Buch geschrieben hat über die Schlachtung auf dem Dorfplatz. Er ist gekommen und hat mir das Buch, sein Buch, das er geschrieben hat, übergeben und gesagt, einfach, er findet das, finde es toll, was wir machen oder wie wir, was unsere Philosophie ist. Und ich finde es gut und wichtig, dass man so etwas sieht und dass man näher dran ist. Mhm.
Aber wisst ihr, also, ich bin jetzt noch nie bei einer Schlachtung dabei, ich stelle es mir als etwas unglaublich Intensives vor, auch etwas Krasses, weil das eben etwas ist, was man eigentlich nie sieht. Was hat das bei dir ausgelöst, dort dabei zu sein?
Es hat schon einfach, also das Extremste war so, wie schnell eigentlich ein Tier zu einem Produkt wird. Es ist eine Kollegin Geraldine Dietsch und sie Restaurantleiterin ist Mikko, hat uns dort, oder hat mich begleitet und hat das Ganze mitgeschaut, sie hat nachher einen Moment lang Mühe gehabt mit Fleisch essen. Und bei mir ist einfach, wir reden von 3/4 Stunden, wo das Tier von der Weide nachher in 2 Hälften dort gegangen ist. Und du hast gemerkt, wie die Fleischfasern noch am Zucken sind. Schon sehr, sehr eindrücklich, aber ja, wer will Fleisch essen, muss so mit so etwas können umgehen. Mhm. Oder es stirbt das Tier, für das du kannst Fleisch konsumieren. Und für mich ist einfach so ein bisschen bewusste Fleischessen sehr, sehr wichtig.
Hm. Aber jetzt mit dieser Erfahrung, wenn du eben zum Beispiel, wenn du so viel auch emotional in so ein Stück Fleisch reinsteckst, das du zubereitest, und dann isst jemand nur ein Drittel, macht dich das dann nicht hässig?
Gerade ich sage mal, bei Stück, wo viele Leute kennen halt einfach wirklich nur so ein bisschen, oder gehen scheinbar so ans Viele, und dann geht der Hufsteak. Eigentlich ein super zartes Stückchen. Aber wenn du dann mal ein Stückchen hast, das nicht ganz so zart ist, aber viel intensiver im Geschmack, dann ist schnell mal so, ja, das habe ich mir jetzt ein bisschen zärter vorgestellt. Oder ja, das sollte ein bisschen für diesen Preis sollte jetzt ein bisschen zärter sein. Aber doch, da habe ich sehr allgemein mit Food, das zurückkommt, habe ich Mühe. Außer es ist nicht gut zubereitet, wäre es gerechtfertigt.
Mm, Eben, du hast das angesprochen, die Nose-to-Tail-Philosophie, eben, dass man sozusagen probiert, so viel wie möglich vom Tier auch zu verwerten. Du machst das eben auch, also eben, du sagst, dir gibt es nicht auf die klassischen Filetstücke, sondern auch servierst vielleicht auch mal neben Wild, vielleicht auch mal Herz, Magbein, Leberli, Nieren, sogar auch schon Hoden, habe ich gelesen. Wie kommt das an und wie experimentierfreudig sind die Menschen?
Also bei uns muss ich sagen, extrem, weil wir können, weil die Leute wissen irgendwie ein bisschen bei uns, es ist gutes Fleisch, es ist nachhaltiges Fleisch. Wir haben schon Murmeli drauf gehabt, Munkenragu aus dem Bündnerland, aus dem Buschlaf, wo wir sagen, cool, probieren wir es einfach mal. Gut angekommen, aber 2 Tage war es weg. Dann haben wir halt die ganze Innereien, du hast relativ du kriegst halt nicht viel, weil gerade beim Wildfleisch, sage ich mal, gehören die Innereien oft eigentlich am Jäger, also Herz, Leber, Nieren ist eigentlich immer am Jäger. Ich habe das Glück, dass ich mir ein Netzwerk von etwa 10 Jäger aufgebaut habe, wo ich so viel Wild kriege, dass sie sagen, komm, bei den ersten zwei Tieren nehme ich deine Reihe selber, nachher kriegst du sie. Und dann hast du halt oft nur wenig. Also du hast am Schluss zwei Hoden, du hast zwei Leber, wenn je nachdem, wie es geschossen wurde, ist halt Herz, hast eins. Gibt am Schluss wirklich, wirklich nicht viel. Und darum sind es dann oft einfach Grüße aus der Küche. Außer die haben jetzt irgendwie, kriegt gerade 4 Rehe aufs Mal. Wenn ich kann sagen, ja, jetzt habe ich 4 Leber und das kann ich als Tagesspecial zum Beispiel anbieten. Und kommt extrem toll an. Und die Leute wollen es wirklich probieren. Und wenn sie es nicht probieren, dann schicke ich es einfach als Gruß aus der Küche. Und gerade für Freunde, wenn ich dann sage, du, ich sage euch nachher, was ist, wenn sie jetzt irgendwie Hödli gewesen sind. Oder, ja, gerade letzte wirklich ganz tolles Erlebnis gehabt. Mein Jagdgötti von Muttens, der ein Reh gebracht hat und gesagt, ob ich es ihm würde servieren würde und ein Essen würde machen mit allen in der Reihe. Und dann hat er einfach 5 Gänge bekommen, wo angefangen hat mit den Nieren, dann ist es zu den Hoden gegangen, Zunge, Herz, Leber und das war sein ganzes Gericht gewesen. Alles halt eingebaut in unser Menü, in unser aktuelles Menü, das wir gerade haben. Und das ist wahnsinnig tolle Erfahrung. Mhm. Und auch herausfordernd, weil manchmal brauchen die Stück ein bisschen mehr Liebe. Du musst dich ein bisschen einlegen, du musst ein bisschen mehr wegschneiden, du musst ein bisschen mehr barieren, aber cool. Mhm. Und lohnt sich zu probieren.
Spannend, ja. Also man hört bei dir so aus, einerseits die Faszination für Tiere und andererseits die grosse Liebe zum Kochen. Mich wirklich interessieren, wo das herkommt. Also wie ist das bei dir, wo kommst du auch her? Wie ist das in deiner Kindheit, Jugend gesehen? Wie hast du den Bezug gefunden zum Tier und zum Kochen?
Ich habe die Lehre damals im Tieflauf machen und dann ein bisschen weiter gegangen über Saisons und ein grosser Teil zu diesem Beitrag hat so ein anderes Marbach, das war mein Chef damals im Restaurant Landhof zu Brattel, was ein Bio-Restaurant war, wo wir mit vielen Bauern zusammen geschafft haben. Dort habe ich auch, sagen wir, so ein die ganze Tiernutzung so ein kennengelernt mit dem Cäsar Bürgi. Silbendistel, für mich ein Bauer mit einer extrem tollen Philosophie. Bei ihm habe ich so gelernt, so das Grobe zu erwirken und mit dem Küchenchef, mit Michael Bader vom Tieflauf, der mich auch recht dort dran genommen hat in Sachen Fleisch, einfach so das Feine zu erwirken von einem Schigo, welche Stückchen, weil du musst einfach die Anatomie auch kennen, ein bisschen von einem Tier. Und in diesem Restaurant Landhof haben wir dann angefangen mit diesen ganzen Rehen. Ist dann über das Ufer 7 gegangen, wo ich dort auch ab und zu machen konnte. Dort war es von der Logistik schwierig. Ja, die Jäger dort durch das Viertel
lassen. Also direkt an Rhein zu der mittleren Brücke,
genau, mit dem toten Reh. Genau, das war nicht so einfach. Trotzdem aber dann schon geklappt mit ein paar Gämsen und ein paar Rehen.
Aber und,
ja, ja. Und, aber es war mehr so eine Nacht-Nebel-Aktion, halt durch ein Viertel dort. Und dann komm, Keller zu erwirken, gerade abziehen und gerade können kühlen. Und es war super gewesen und die Leute haben es auch geschätzt. Und dann in der Taverne Johann, wo wir einfach die Infrastruktur so können machen und so können einrichten, dass es möglich ist, dass es jetzt möglich ist, mit etwa 150 Tieren im Jahr können zu arbeiten. Hm. Und ja, so ist eigentlich die Freude oder einfach immer mehr oder immer mehr probieren oder das Netzwerk, das sich einfach vergrößert hat, mit den Jägern, die ich zusammen arbeite. Weil der eine hat dann gesagt, du, der zu Basel in der Innenstadt, der nimmt ab und zu mal wild, da kannst du ihn fragen, und sie haben sich die Nummer ein bisschen austauscht. Und so kommen jetzt wirklich einfach an Sachen an, wo zu Basel niemand anbieten kann. Sei es auch Mufflon, sei es Dammhirsche, Rothirsche. Das ist sehr, sehr toll, macht extrem Fun.
Aber so das Kochen generell, hast du schon früher gewusst, dass du möchtest Koch werden möchtest? Oder ist das etwas, so erst später gekommen ist?
Nein, es ist vom Arzt über Kampfjet-Pilot dann relativ schnell zum Koch geworden. Es ist Hotel-Engel-Lehr, die Schnupperlehr, die Liestl, dann das Dreikönig, wo mir dann nicht so gefallen hat, ist mir zu viel zu hoch gewesen. Und im Tieflauf, wo ich dann ja, wirklich die Passion und die Freude eigentlich auch mitbekommen habe. Oder die, durch die Leute dort, wo ich heute noch mit vielen Kontakt habe, von der Lehrzeit, das ist ja doch 15 Jahre her, aber immer noch, ich komme dort rein und es ist eine herzhafte Umarmung vom Küchenchef wie damals, noch im zweiten Lehrjahr.
Schön, ja. Aber gell, Kochen ist ja schon auch, was man sagt, das ist ein krasser Job, oder? Also du schaffst viel, du hast lange Arbeitstage, du hast teilweise schwierige Arbeitszeiten, oder im Vergleich zum 0815 Büromensch, machst du das einfach vergleichsweise wenig Geld. Was habt ihr in diesem Job?
Es ist, ja, man muss ein bisschen gemacht sein für das, sage ich. Man muss gemacht sein für Gastronomie, du musst gemacht sein fürs Kochen. Du musst am Morgen aufstehen und einfach sagen, ja, ich kann jetzt das machen, was mir Freude macht. Das ist ein Privileg. Ich behaupte, es können ganz wenige Menschen wirklich einfach sagen, ich stehe auf am Morgen und ja, ich kann jetzt das machen, was mir Spass macht. Das ist klar, dass ich so ein bisschen halb selbstständig bin. Und mich wirklich auch ausleben in einem Rahmen, der mir ein bisschen vorgegeben ist, von Raphael Winiger, kann ich mich wirklich frei bewegen. Und das ermöglicht mir, genau das zu machen, was mich glücklich macht. Und das ist das Kochen, das Bewirten von unseren Gästen, das Gastgeben sein und ein Ort sein für Menschen, die gerne geniessen, die gerne aber auch einfach kommen zum Essen, zum Schwätzen, zum mich sehen, gehen kaufen, ein Bier trinken. Ja, auch wenn es viel ist oder wenn es anstrengend ist und wenn es lange Tage sind, gerade jetzt noch mit der Jagd, ist einfach noch am Morgen vorher gehst mit beobachten oder gehst du Nacht nach dem Service, sagst, hey, ich hau heute mal ein bisschen schneller ab, aber gehst du noch bis um 2-3 am Morgen Soi beobachten, gerade jetzt im Weizen innen, und das ist extrem spannend.
Aber krass, also den ganzen Tag arbeiten und dann noch in den Wald gehen, Soi beobachten und dann wieder ein bisschen schlafen.
Ja, das sind Emotionen, das sind so, du gehst dann da und wenn dann noch eins geschossen wird, dann du wirst nicht müde, du bist so, okay, wird es geschossen, dann kannst du es aufbrechen oder helfen aufbrechen, heisst halt aufschneiden, deine Reihe rausnehmen. Weisst dann, am nächsten Tag kannst du es dann im Kühlschrank abholen zu uns ins Restaurant. Du hast nochmal reifen lassen und hast wirklich die Story von A bis Z. Mhm. Das haltet mich bei Laune. Sag ich mal, so Kleinigkeit, das ist, ja.
Ja, weil eben, ich meine, wir haben es gesagt, in der Moderation 5 Jahre, Taverne Johann, das ist jetzt das Konzept, das wir eigentlich seit 5 Jahren durchziehen, oder? Ja. Und eben, über das würde ich gerne auch noch reden mit dir. Es ist, ich bin in der St. Johanns Vorstadt, es ist relativ ruhig, es ist eine Quartierstrasse, Vorstadt. Was macht der Ort für dich aus?
Ich muss wirklich sagen, ich habe null kennt vorher. Und wo ich und Raffi damals auf der Suche sind, waren nach einem Restaurant mit einem Konzept, das ich eigentlich schon ein bisschen im Kopf hatte, haben wir ein, zwei Standorte angeschaut und bei so kritisch, und nachher ist das Restaurant gekommen oder der Ort. Und ich dachte, okay, St. Johann, bringe ich dort meine Leute, meine Freunde oder mein Umfeld irgendwie da hin mit dem Konzept, das ich will. Am Schluss habe ich einfach wirklich gedacht, es ist ein super schönes Restaurant, extrem tolles Mobiliar. Wir haben so mit der richtigen Küche, mit dem richtigen Konzept überzeugen an einem Ort, wo du bunt gemischtes Publikum hast, wo das Portemonnaie von ganz klein bis ganz, ganz hoch ist. Genau so einen Ort wollte ich eigentlich. Und es, auch ein bisschen Zentrum werden von diesem Ort. Und das haben wir jetzt nach 5 Jahren, glaube ich, wirklich geschafft. Wir sind ein Ort, der für jeden Mal zugänglich ist, wo du kannst kurz Mittag essen für zwischen 15 und 20 Franken, und du kannst nachtessen bis 250 Franken. Es ist wirklich ein Ort, wo man gerne ankommt, wo für jeden möglich ist, sich das zu leisten. Oder sich, ob es jetzt ein Aperoblättchen ist und ein Bier, oder ob es ein Cocova in der Mitte des Tisches ist, oder ein Siebengänger mit einer Weinbegleitung.
Aber eben, du hast das gesagt, der Anspruch auch, oder? Eben in der Preisgestaltung von relativ günstigen Mittagsmenüs zu halt auch Mehrgängern am Oben, wo sehr breites Spektrum abgedeckt wird. Auch der Anspruch, wie für alle da zu sein. Aber also kann man es allen recht machen, oder ist das manchmal auch ein schwieriger Spagat?
Wir können es sehr vielen recht machen, aber es gibt immer Leute, die finden, das könntet ihr jetzt, also da könnt ihr noch ein bisschen mehr Wege haben, da könnt ihr noch ein bisschen mehr da könnte es auch etwas anderes sein. Alle zufrieden kannst du nicht machen. Wir können viel abdecken, sei es auch glutenlaktosefrei. Wir sind definitiv nicht spezialisiert drauf. Also nicht, dass ich jetzt unser glutenlaktosefreies Restaurant ein bisschen Werbung mache. Es ist immer für uns Köche, da rede ich glaube von vielen Köchen, ist immer ein bisschen Herausforderung, weil du hast ganz viel Automatismus. Okay, noch hier noch Butterflocken, hier noch...
Ja, Geschmacksträger, gell, was empfehlen.
Geschmacksträger, ja. Und wir ermöglichen viel, wir können viel, aber sind in gewissen Sachen auch einfach dann begrenzt. Und machen das, was wir können. Ja.
Mich würde auch interessieren, so die Alltage. Ich glaube, viele Leute haben doch manchmal auch ein bisschen romantisiert. Obwohl man weiss natürlich, dass der Koch viel schafft oder dass man als Koch irgendwie viel lange Tage hat. Aber man hat trotzdem das Gefühl, ja, da kommt man ein bisschen in der Küche und kann sich ausleben und so. Wie ist das so bei dir im Alltag? Also machst du auch Bestellungen? Tust du dich um das ganze Unternehmerische kümmern? Oder habt ihr da so Jobsharing? Oder wie läuft das in der Taverne?
Wir sind sehr gut aufgestellt mittlerweile. Geraldine Dietsche, die eben die Restaurantleitung macht und mir hilft so ein bisschen die ganze Administrative. Dann Nicola Seematter, der seit dem Anfang an dabei ist, der an meiner Seite ist, wo mir eigentlich sehr viel abnimmt in Form von Bestellungen und so weiter, weil ich gehe halt gerne nach der letzten Hauptgang ins Restaurant und bin ein bisschen der Gastgeber und schwätze ein bisschen mit den Leuten und erzähle ein bisschen. Und dann bin ich froh, wenn ich nicht noch durch den Kühlschrank muss und noch Bestellungen machen. Und da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt mittlerweile. Aber es ist am Morgen zwischen 8 und 10 Uhr anfangen. Dann haben wir den Mittagsservice und da kann ich mich manchmal ausklinken. Manchmal hilfe ich auch ein bisschen im Service, wenn es gerade ein bisschen Not am Mann ist oder wenn man ein bisschen überrennt wird. Und dann am Nachmittag ist ab und zu längs für eine Pause. Und manchmal ist es dann einfach ein kurzes Powernäpfel schnell im St. Johannspark oder ein kurzer Reinschwung und dann Joghurt sind schnell wieder am Vorbereitungen für zu oben und das geht dann bis am 11 plus minus 11, 12 und dann bis daheim bist, ist halb eins und dann gibt es vielleicht noch ein Gläschen Wein auf dem Balkon und ist halb zwei und dann gehst du zufrieden, aber kaputt, auch pausen oder eben je nachdem bist du noch auf der Jagd, aber dann tue ich oft am nächsten Tag den Jungs sagen in der Küche, dass ich dann erst auf die 12 komme oder vielleicht sogar erst auf die 2. Und das haben wir mittlerweile sehr, sehr gut organisiert und funktioniert auch gut. Und, macht mich stolz, haben wir das so aufbauen.
Jetzt, in der Gastro ist es schon so, also das liest man ja oft, dass eben der Preisdruck relativ hoch ist oder dass du doch nicht sehr grosse Marge hast im Vergleich zu anderen Branchen, wenn du jetzt ein Menü zusammenstellst, oder? Du musst ja immer, du musst dir etwas einfallen lassen, du musst irgendeine coole Gang zusammenstellen, die irgendwie zusammenpassen, du musst eine Abwechslung bringen, du musst den Leuten etwas Neues bieten, wenn sie immer wieder kommen, deinen Stammgästen gerade, und gleichzeitig musst du auch schauen, dass man das irgendwie finanzieren kann. Ist das manchmal auch schwierig, dass man wieder einen Spagat schafft zwischen, dass es finanzierbar ist und dass es trotzdem Spaß, also kannst du immer kreativ sein in diesem Setting?
Ja, du hoffst, dass es natürlich so ein bisschen eine Mischung gibt von wie die Leute bestellen, weil klar, hast du Gericht drauf und sagst, schau, die machen mehr Spass, aber verdienst eigentlich gar nicht so viel. Wir haben jetzt auch gerade einen Lago Maggiore Zander drauf gehabt, einen Alpenzander in zwei verschiedenen Varianten und du müsstest so viel verlangen, dass du etwas verdienst, dass das niemand mehr wird nehmen. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir es trotzdem drauf. Und blöderweise ist das dann ein bisschen Rennen geworden. Und dann haben wir es relativ schnell wieder von der Karte genommen. Andersrum hoffst du, dass es einfach so eine Mischung ist. Dass du sagst, okay, jetzt gibt es ein paar Tische, die nehmen halt ein Beilagensrätchen für dann zwischen 8 und 12 Stutz, wo die Marge hoch ist. Und dann gewisse nehmen dann zwei Fleischvorspeisen für einen Preis von den zwei Gängen und sagst, ja, dort verlierst du dann halt wieder ein bisschen. Am Schluss ist es eine Mischrechnung, die Gott sei Dank aufgeht. Es bleibt nicht viel übrig, das ist so. Das ist Gastronomie oder die Art oder das Mittelsegment, wo wir sind, mit einem hohen Anspruch am Service, hohen Anspruch an die Küche. Aber eine Preisgestaltung, wo du musst sagen, du kannst jetzt nicht, weiss nicht, wie viel verlangen wie in einem Sternenrestaurant. Aber es geht auf und wir können hinter diesen Sachen stehen. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Dass du sagst, du kannst hinter dem Preis stehen, kannst hinter dem Produkt stehen. Und wenn du auch mal einfach etwas oben raus, mit etwas oben rausgehst, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Dammhirsch bekommen aus freier Wildbahn, ich tue jetzt den Rücken verkaufen und den verkaufe ich für 65 Stutz. Die Leute sind bereit, das zu zahlen, weil sie wissen, es ist einmalig, das gibt es sonst nicht, kriegst du da nicht, kriegst du vor allem in Basel nicht. Und sind bereit dazu. Und die Qualität spricht dann für sich, wenn sie es essen. Und ja, das gibt uns dann wieder wie so ein bisschen Recht, um die Preise auch können zu verlangen.
Hm. Du hast ja vorher so als Teil selbstständig bezeichnet, eben, wir sind Teil von der Winigo-Gruppe,
genau,
wo sehr viele verschiedene Restaurants, Bars, Hotels in der Region dazugehören. Entlastet das einem auch ein Stück weit? Also kannst du ein bisschen ruhiger schlafen, wenn du weißt, du bist irgendein Teil von etwas Größerem?
Extrem, extrem. Also gerade, ich sage mal, Corona-Zeit, da hätten wir nicht überlebt, oder ich als Selbstständiger hätte das nicht überlebt. Winigo-Gruppe hilft uns extrem. Also wir müssen selber funktionieren, wir müssen uns selber können finanzieren, Löhne zahlen, Rechnungen zahlen. Aber wir haben wie eine Zentrale eigentlich, wo das ganze Buchhaltungswesen, das ganze HR gemacht wird, Marketing, Sales, Abteilung, die nehmen uns sehr viel ab, sodass wir uns wirklich auf das können konzentrieren, was uns Spass macht, was wir auch können. Ich habe Koch gelernt und Chefkoch gemacht, aber ich bin kein Hotelfachschüler, bin kein Sommelier, gelernter Service oder weiss nicht was. Das ist auch vom Raffi so ein bisschen, einfach hat mir das Vertrauen geschenkt und einfach gesagt, komm, Chris, wir machen es, wir probieren es einmal. Und dann schauen wir, was rauskommt. Und nach 5 Jahren stehen wir jetzt Gott sei Dank immer noch da. Klar, immer noch mit der wenigen Gruppe im Rücken. Aber wir funktionieren selbstständig und das ist extrem schön. Mhm. Auch wenn es nur ein kleines Plus ist am Schluss, Wir haben ein super cooles Team. Wir haben ein Team, das hinter dem Konzept steht, das seine Freitage machen kann, seine Ferien hat und mal seine Übung frei nehmen kann. Und das gibt extrem viel dann wieder zurück von den Mitarbeitern für das Restaurant oder für unsere Gäste am Schluss.
Hm. Ja, also anderes Zeichen dafür, dass es bei euch gut läuft, ist auch 2022, wo ihr von GoMio, von der Gastrobibel sozusagen, 13 Punkte bekommen habt. Was bedeutet dir so Auszeichnung? Ist dir das wichtig?
Es ist toll, es ist eine grosse Ehre, gerade für das ganze Team, weil, wie gesagt, allein geht es nie. Da braucht es immer ein paar Hände. Es ist auch lustig, immer wenn ich meine Runde mache so beim Rest und die Leute begrüße und frage, ob alles passt hat. Und ich in Kochkleider komme und sie fragen mich, ob ich der Koch bin. Und sage, ja. Ob sie das dann gekocht haben, sage ich, ja. Aber nicht alleine, es braucht einfach immer ein paar dazu. Und darum sind wir sehr stolz. Es war auch ein bisschen unser Ziel gewesen, dort reinzukommen. Mit wie vielen Punkten ist uns relativ gleich gewesen, aber es ist eine tolle Anerkennung, eine tolle Auszeichnung. Es macht uns aber nicht irgendeinen Druck, dass wir sagen, wir wollen dort mehr oder es soll mehr sein. Es ist schön, wenn sie uns bewerten. Es ist lustig, was sie bewertet haben, weil das ist...
Inwiefern? Was hat die?
Das erste Mal haben sie ein Apéro-Blättchen und ein Special vom Puschlav. Und das Apéro-Blättchen, wenn ich schneide Wurst auf und schneide Käse auf von einem Top-Produzent aus dem Puschlav. Und das wird bewertet. Ist ja schön, aber ich habe nicht mehr gemacht, als das schön aufgeschnitten und ein bisschen schön hergerichtet. Klar, nachher ein schöner Hauptgang. Auch aus einer Gizzi von dort. Ja, so ein bisschen untypisch, wie sie essen. Aber das ist je nachdem, wie sie bewertet oder wer bewertet. Also erfüllt uns wirklich mit Stolz, aber ist jetzt nicht der Reiz, zu sagen, ja, wir wollen dort sein, genau dort in dieser Bibel eben möglichst weit oben. Es ist immer schön, wenn wir einen tollen Bericht bekommen. Aber wir haben fast mehr Freude, wenn die Gäste wieder kommen, wenn die Leute wieder kommen und sagen, ja, das war toll gewesen. Und eben, es ist da unser Konzept so breit ist, eben von, dass du kannst aus einem Schmortopf in der Mitte vom Tisch kannst rausschöpfen bis zum Siebengänger, wo ein Bärchen zusammen so kann essen oder so konsumieren. Ist es schwierig, mit Gomio irgendwie zu sagen, okay, was bewertet er genau?
Mm. 5 Jahre Taverne, Johann, was ist so, wo möchtet ihr ran? Was sind so Ziele für die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre? Gibt es denn noch?
Es gibt es auf jeden Fall noch. Der Vertrag ist gerade verlängert worden. Das ist natürlich toll. Das ist eine Freude. Und ich glaube, an dem festhalten, was wir bis jetzt gemacht haben, weil das sehr gut angekommen ist. Und bin auch froh, dass das Konzept, das ich schreiben durfte, dass das von Anfang an eigentlich so angenommen worden ist, auch von unseren Gästen. Wir haben wenig Änderungen gemacht. Wir sind dem relativ treu geblieben. Und es ist gut angekommen. Es war ein gewisses Neues für die Gäste halt auch. Gerade mit dem Wild, mit dem Schmortopf. Also das Coco war unser Klassiker. Den wird es auch in 10 Jahren noch geben. So bleiben, weitermachen, weiter tolle Produzenten kennenlernen. Neue, tolle Gerichte entwickeln für unsere Menüs, die wir haben. Ja, eigentlich so.
Level behalten.
Level behalten, genau.
Genau. Cool. Ja, hey, los, als letzte Frage würde mich interessieren, wenn du mal frei hast, das kommt sicher auch mal vor, und noch etwas anders gehst essen, was würdest du empfehlen in Basel? Es darf natürlich kein Restaurant aus der weniger Gruppe sein.
Selbstverständlich.
Keine Eigenwerbung, oder willst du ja wahrscheinlich auch gar nicht gegeneinander ausspielen.
Nein. Also ich bin ein grosser Fan vom Predigerhof. Gerade gestern oben gewesen. Herrlich, ich liebe den Ort, ich liebe die Leute, die dort sind. Es sind ganz, ganz tolle Leute. Tolles Jungsteam, das ein bisschen mehr als vor einem Jahr dort übernommen hat. Wahnsinnig toller Ort, ob es zum Spazieren, sei es für den Sonnenuntergang. Tolles kulinarisches Angebot, genau das, was mir entspricht. Das ist so mein Tipp, eigentlich so, zum wirklich fein zu essen.
Super, Chris Hartmann, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke vielmals dir.
Danke an euch, das war's gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr weitere Ausgaben vom Feurobenbier überall dort, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns, schreibt uns, empfehlt uns Gäste. Unterstützt uns mit einem Prime News Abo. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Tschüss zusammen.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.